Antipädagogik.
Der Podcast. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie du hörst, bin ich ein wenig angeschlagen, beziehungsweise meine Stimme. Ich hoffe, ich schaffe es gut durch die Folge und ich hoffe, ich werde nicht krank. Und ich hoffe, ich habe es jetzt nicht gejinxt. Wie dem auch sei. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst oder vielleicht auch zum allerersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen hier beim pädagogischen Kaffeefleck. In der letzten Folge drehte sich alles um Macht gegenüber Kindern. Darum, wie wir Erwachsene entscheiden. Wie wir übergehen, auch oft ohne es zu merken. Es ging darum, wie Tempo, Routinen und Sprache Macht ausüben können. Nicht unbedingt laut, aber wirksam und nachhaltig. Es ging vor allen Dingen aber darum, wie wichtig es ist, diese Macht sichtbar zu machen, um Beziehungen zu ermöglichen. Und auch heute bleiben wir beim Thema Macht. Wir verschieben jetzt allerdings den Blick ein wenig, weg von der pädagogischen Beziehung zu den Kindern und hin zu uns. Wir im Kollegium. Denn auch hier wirken Machtstrukturen. Es geht also um ein Thema, das uns viel bewegt. Macht im Kollegium. Wir sprechen also über Machtverhältnisse in Teams. Über das, was sich dort im Alltag zeigt. Wie Leitung, Nähe oder Distanz schafft. Wie Vergünstigungen, Druck oder Ausschlüsse wirken können. Und im Übrigen auch, wenn sie gar nicht so gemeint sein sollten. Wir schauen auf einen nervigen, aber auch auf einen sehr verletzenden Teil. Nämlich informelle Macht. Wer weiß eigentlich mehr? Wer ist länger dort? Wer darf eigentlich sprechen und entscheiden? Und wer wird eher belächelt oder abgetan? Auch Adultismus ist hier wieder aktuell, denn auch unter Erwachsenen gibt es Altersmacht. Jüngere KollegInnen, Auszubildende, QuereinsteigerInnen, ihnen kann Stille bis hin zur Abwertung begegnen. Obwohl sie natürlich Kompetenzen mitbringen, Abschlüsse oder auch Erfahrungen. Nur manchmal nicht die, die hier zählen. Aber diese Folge ist auch wieder keine Anklage. Es geht jetzt nicht darum, wer hier die Guten sind und ob die anderen die Bösen. Es ist wichtig, denke ich, aber uns bewusst zu machen, dass es diese Strukturen gibt. Nehmt sie einfach als Einladung zum Hinsehen, zum Reflektieren und auch zum, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, zum Verantwortung übernehmen. Ich teile also heute ein paar Gedanken, Beispiele und Erfahrungen und natürlich ein paar Impulse für den Alltag. Über Mobbing werde ich nicht sprechen, denn dazu gibt es bereits eine Folge, in der wir, glaube ich, alles gesagt haben, was mich so weit bewegt. Also gut, lasst uns beginnen. Sprechen wir über Macht im Kollegium, dann meint das nicht nur die offensichtlichen Hierarchien. Also nicht nur die Leitung, die entscheidet, wer was macht oder was gemacht werden sollte. Sondern es geht auch um die vielen kleinen, oft unsichtbaren Strukturen, die unseren Alltag auf Arbeit prägen. Wessen Meinung zählt eigentlich und warum? Macht im Kollegium zeigt sich häufig in formalen Entscheidungen. Dienstpläne, Fortbildungen, Zuständigkeiten. Aber auch in informellen Dynamiken. Denn wer hat Zugang zu Informationen? Wer wird eigentlich gefragt, wenn es um pädagogische Einschätzungen geht? Und wer wird eben nicht gefragt? Und wird dieser Person dann auch gesagt, warum das so ist? Formale Macht ist meist klar geregelt. Sie ergibt sich aus Rollen und Verträgen und Funktionen. Jemand hat einfach eine bestimmte Position und damit sind Rechte und Pflichten verbunden. Zum Beispiel die KollegInnen, die den Dienstplan schreiben. Ihre Aufgabe ist klar. Sie müssen einen Plan erschaffen, der die komplexen Bedürfnisse des Kita-Alltags abdeckt und im besten Fall die noch oft viel komplexeren Bedürfnisse des Teams gerecht wird. Dazu müssen sie Absprachen, aber auch Entscheidungen treffen. Bei der informellen Macht dagegen wirkt es ganz anders. Sie entsteht durch Erfahrung, Wissen, Zugehörigkeit oder auch durch die Nähe zur Leitung oder zu bestimmten Personen, die in der Hierarchie höher stehen. Hier ist die Beziehung dann nicht dieses wunderbare Zauberwort, mit der wir viele Themen der Kinder heilen können, sondern es ist eine Beschreibung für einen Machtzugang. Genau diese informelle Macht kann nämlich besonders wirksam sein, weil sie nämlich selten hinterfragt wird. Und zwar nicht, weil sie einfach unsichtbar ist, sondern weil wir sie ganz oft als natürlich empfinden. Frag doch mal die Sieglinde, Die ist schon ewig hier, die weiß einfach alles. Schwupps, schon ist jemand in der Position, jemand anderes zu sagen, was gerade Sache ist. Erst einmal ist das auch gar nicht so dramatisch, solange diese Macht da nicht ausgenutzt wird. Warum es also wichtig ist, über Macht im Kollegium zu sprechen? Damit wir endlich Sieglinde sagen können, was für eine doofe Nuss sie ist mit ihren ewig langweiligen Ritualen, die schon lange aus der Zeit gefallen sind, oder ihr gleich die Schuld zu geben, weil es uns so schlecht geht? Nope. Es geht darum, zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und es geht auch um Verantwortung für das eigene Handeln. Denn egal, ob wir Macht ausüben oder erfahren, Macht wirkt ja immer. Und für eine gute Teamkultur braucht es halt Klarheit und gerechte Strukturen. Diese finden wir aber nur gemeinsam und dazu braucht es die Bereitschaft von allen, auch unbequeme Fragen zu stellen oder Position zu beziehen, wenn wir Ungerechtigkeit erleben. Wir schauen uns jetzt aber einfach mal so einzelne Konstellationen an, in denen Machtausübung eine Rolle spielt. Und wir beginnen einfach mal da, wo es am klarsten ist. Nämlich bei der Leitung. Eine Leitungskraft im Haus trägt die Verantwortung für Struktur, Organisation und auch für die Qualität. Und mit diesen Verantwortungen kommt eine formale Macht einher. Das heißt, sie darf und sie muss entscheiden. Sie entscheidet zum Beispiel über Zuständigkeiten, über den Dienstplan, über Fortbildung oder auch die Themen bei Teamtagen. Sie entscheidet über personelle Besetzung. Und auch über viele kleine Abläufe, die den Alltag des Teams prägen. So weit, so gut. Denn diese Entscheidungsbefugnis ist ja notwendig, damit eine Einrichtung funktionieren kann. Denn ohne klare Rollen und ohne Koordination, ohne Führung, würde vieles in Stocken geraten. Leitung sorgt hier für Orientierung, für Stabilität und für Verlässlichkeit. Das ist ein sehr wichtiger Beitrag für die Qualität von pädagogischer Arbeit. Es gibt zwar auch kleinere Einrichtungen, in der es manchmal gar nicht die Leitung gibt, aber es wird entweder jemanden geben, der diese Rolle ausführt oder die verschiedenen Aufgaben davon koordiniert. Diese Macht wirkt aber nicht nur funktional, sondern sie wirkt natürlich auch auf Beziehungsebene. Denn jede Entscheidung, die die Leitung trifft, hat direkte Auswirkungen auf das Erleben der KollegInnen. Werden Dienstzeiten verändert, Feste oder extra Termine geplant, dann merkt das das Team sofort. Genauso verhält es sich, wenn die Leitung entscheidet, dass das Kind mit den glasigen Augen und dem Schnodder angenommen wird. Hier noch gravierender, da meist andere die Verantwortung für das Kind und die eigene Gesundheit übernehmen müssen. Das Team spürt natürlich auch, wenn bestimmte Personen regelmäßig zur Fortbildung geschickt werden, während andere gar nicht erst gefragt werden. Es dauert meist einen Moment, bis das deutlich wird. Doch dann entsteht schnell ein Gefühl von Ungleichbehandlung. Das gilt natürlich auch, wenn einzelne KollegInnen mehr Freiheiten in der Arbeitszeit erhalten, während andere sich ständig rechtfertigen müssen. Für beide Szenarien kann es sehr logische und nicht bevorzugende Gründe geben. Das sollte allerdings mit dem Team oder den Personen geklärt werden, beziehungsweise klar kommuniziert sein. Wenn Sieglinde nämlich immer früher gehen muss, weil ihr Kind aufgrund einer Einschränkung nur eine begrenzte Zeit in der Schule sein kann, dann sollte das Team davon wissen. Erklärungen, wenn erstmal das Gefühl von Bevorzugung aufgekommen ist, wirken schnell wie Rechtfertigungen. Oder manchmal sogar einfach wie Ausreden. Gut, die Macht von Leitungen zeigt sich also in Entscheidungen, aber halt auch in kleinen Gesten. Zum Beispiel in Teambesprechungen. Wer wird eigentlich immer direkt angesprochen bzw. nach der Meinung gefragt? Wessen Vorschläge werden eigentlich immer ernst genommen? Noch schlimmer, wer im Team weiß die Dinge eigentlich schon vor den anderen? Und warum ist das so? Diese Formen von Nähe und Distanz sind allerdings oft nicht bewusst gesteuert. Sie entstehen vielmehr aus der Gewohnheit, aus Sympathien und manchmal schlicht durch Zeitdruck. Indem dann aber vergessen wird zu sagen, warum man so entschieden hat, wie man es hat, da werden Leute sich angepiekst fühlen. Das Problem ist nämlich, wie all diese Entscheidungen letztendlich auf die anderen wirken. Denn so entscheidet sich, ob KollegInnen sich gesehen fühlen, gehört oder respektiert. Und daraus entsteht dann das Teamklima und damit auch die Bereitschaft, sich mehr mit einzubringen, Aufgaben zu übernehmen oder auch Sieglindes Problem mit der Betreuung und den Arbeitszeiten zu verstehen. Und jetzt wird's kritisch. Wenn die Leitung ihre Macht nicht reflektiert, dann kann sie Unsicherheiten verstärken, Spannungen im Team fördern und auch einfach ein Gefühl von Ungerechtigkeit erzeugen. Wir gehen jetzt davon aus, dass alles von dem, was ich genannt habe, nicht mit Absicht passiert ist. Denn wenn das mit Absicht passiert ist, sprechen wir eben von Machtmissbrauch. Im Kontext von Leitung bedeutet das, dass die formale Verantwortung eben nicht mehr zum Schutz und Orientierung des Teams eingesetzt wird, sondern zum Beispiel zur Durchsetzung eigener Interessen oder zur Stabilisierung von eigenen Unsicherheiten. Wenn also Entscheidungen nicht mehr transparent getroffen werden, sondern zum Beispiel willkürlich verteilt werden oder Vergünstigungen gezielt immer nur einzelnen Personen zugeschoben werden. Das hat meist den Hintergrund, sich hier Loyalität zu sichern. Aber auch wenn Druckmittel eingesetzt werden, zum Beispiel um Kritik zu unterdrücken, dann verliert Macht die legitimierende Funktion. Sie dient nicht mehr der Organisation. Und sind wir in der Spirale nicht mehr bei dem Gelingen der gemeinsamen Arbeit, dann erzeugt es eine Abhängigkeit. Es wird zu Angst und wird ungerecht. Machtmissbrauch wird so langfristig Vertrauen zerstören und wird verletzte und demotivierte KollegInnen hinterlassen. Und das wiederum ist schwierig fürs Team, denn die tragen die schlechte Stimmung einfach weiter und im schlimmsten Fall eben genau auch diesen Machtmissbrauch. Denn die meisten Teams zeigen sich in einer Zusammenfindung von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Erfahrungsleveln, unterschiedlich langer Berufserfahrung, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Abschlüssen oder Weiterbildungen. Hier entsteht die Macht dann nicht durch die Verträge, sondern durch unausgesprochene Strukturen, die sich oft sogar erst im Alltag entwickeln. Sie zeigt sich dann in Wissen und Abschlüssen und Titeln und auch in Zugehörigkeit. Wer einfach schon lange in einer Einrichtung arbeitet, der kennt die Abläufe, Traditionen und auch diese internen Regeln, die wir alle haben. Diese Vertrautheit schafft schnell Sicherheit und Einfluss. KollegInnen, die neu dazukommen, spüren schnell, dass sie sich erst orientieren müssen und geraten dadurch automatisch erstmal in eine etwas schwächere Position. Völlig normal und gehört ja auch zur Einarbeitungsphase. In einem guten Klima weiß ich, dass ich Fragen stellen darf, ja eigentlich sogar soll, um mich zurechtzufinden und einzubringen. Immer wieder gibt es aber Szenarien, in denen die Neuen gar keine Chance bekommen, aus dieser Position jemals rauszukommen. Ihre Ideen werden einfach immer abgewehrt. Immer wieder heißt es, wir machen das doch schon immer so und so und so. Völlig egal, ob das dann noch Sinn macht oder überhaupt noch zeitgemäß ist. Hauptsache wir gegen die Neuen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Und fragt ihr euch auch, warum es KollegInnen gibt, die das immer wieder machen? Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel entwickeln Menschen, die schon sehr lange in einer Einrichtung arbeiten, Routinen, die ihnen Sicherheit geben. Und sie vermitteln das Gefühl von Stabilität und Zugehörigkeit. Neue Ideen, neue Vorschläge können dann wie eine Bedrohung wirken. Nicht, weil sie einfach objektiv schlecht wären, sondern schlicht, weil sie Veränderung ankündigen. Und Veränderung bedeutet, dass Gewohntes in Frage gestellt werden könnte. Bei manchen KollegInnen löst das Angst aus, dass die eigene Erfahrung am Ende weniger wert sein könnte, die eigene Rolle an Bedeutung verliert. Oder, das ist noch gravierender, dass sie die Kontrolle über ihren Alltag verlieren könnten. Hinzu kommt auch noch, dass Macht im Team oft unbewusst über Zugehörigkeit und informelle Regeln ausgeübt wird. Wer einfach schon lange dabei ist, hat sich seinen Platz erarbeitet und kennt all die unausgesprochenen Codes und fühlt sich dadurch automatisch etwas überlegen. Wenn jetzt eine neue Kollegin mit frischen Ideen kommt, dann kann das als Infragestellung meiner eigenen erwachsenen und erarbeiteten Position erlebt werden. Und statt jetzt die eigene Rolle neu zu verhandeln und damit zu wachsen, reagieren manche einfach mit Abwehr. Sie blocken Vorschläge ab und pochen auf das altbewährte So machen wir das hier aber. Diese Dynamik erleben viele KollegInnen in verschiedenen Einrichtungen und auch viele QuereinsteigerInnen. Denn sie bringen häufig ganz wertvolle Kompetenzen und Abschlüsse mit, die in anderen Kontexten anerkannt sind, aber hier nicht dieselbe Geltung haben. Ihre Qualifikationen werden stillschweigend abgewertet, und zwar im großen Stil. Denn selbst wenn die Stadt und der Senat ganz offiziell sie nicht anerkennt, bedeutet das schlichtweg, ihr seid hier nichts wert. QuereinsteigerInnen erleben so immer häufiger, dass ihre Beiträge weniger Gewicht haben, selbst wenn sie fachlich fundiert sind. Unausgesprochen schwingt da ganz oft ein Vertrauensverlust mit. Oder ganz fies auch, du gehörst hier nicht richtig dazu. Und einige wissen ja, dass ich mit QuereinsteigerInnen in verschiedenen Konstellationen zusammenarbeite oder auch kenne und sie betreue. Und ich habe das schon sehr oft gehört und erlebt. Bei einigen dieser KollegInnen landet das sogar so tief, dass sie selbst vergessen, was für einen hohen Abschluss oder Fachausbildung sie eigentlich haben. Sie nennen sich selbst Quereinsteiger. Und dabei gehen uns ganz wichtige Ressourcen und Kompetenzen verloren. Nur mal so am Rande. Fast normal ist es übrigens auch schon, dass sich in Teams Cliquen bilden. Also so kleine Gruppen, die sich sympathisch sind und gegenseitig stützen, Informationen teilen. Und sich auch manchmal schneller absprechen. Wer Teil einer solchen Gruppe ist, fühlt sich oft sicherer und stärker. Problem ist aber, wenn es eine Dynamik von Ausschließenden gibt, weil andere bewusst oder unbewusst außen vor bleiben. Dann werden nämlich Informationen manchmal zurückgehalten. Nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern auch aus dem Bedürfnis heraus, die Kontrolle zu behalten und die eigene Position in der Clique zu sichern. Dieses Verhalten entsteht meist durch Unsicherheit. Wer Angst hat, an Einfluss zu verlieren, der schützt sich eben, indem er Wissen hortet oder Allianzen bildet. Nichts davon ist gesund und gut fürs Team. Und diese Stimmung im Team wird dann von solchen unausgesprochenen Machtverhältnissen geprägt. Einzelne KollegInnen haben die Fähigkeit, mit ihrer Haltung, ihrem Ton und ihrer Art Dinge zu kommentieren und damit die Atmosphäre zu bestimmen. Wenn sie Anerkennung geben, dann fühlen sich andere gestärkt. Wenn sie abweisend reagieren, fühlen sich andere klein gemacht und manchmal stimmen dann andere auch noch mit ein. So entstehen Hierarchien, die zwar nicht auf dem Papier stehen, die aber im Alltag deutlich spürbar sind. Fassen wir also nochmal zusammen. Macht im Team ist also nicht nur eine Frage von Fachwissen und Erfahrung, sondern vor allem auch von Zugehörigkeit, Anerkennung und unausgesprochenen Regeln. Sie kann Sicherheit geben und Orientierung schaffen, wenn sie bewusst und respektvoll gelebt wird. Sie kann aber auch schwer verletzen, ausschließen und das Teamklima vergiften. Vor allen Dingen, wenn sie unreflektiert bleibt oder aus Unsicherheit heraus missbraucht wird. Ich habe es angeteasert und auf eine Sache muss ich noch schnell zu sprechen kommen. Adultismus im Kollegium. Denn ja, dieses Konzept findet sich auch hier wieder, nämlich wo Alter, Erfahrung und Zugehörigkeit als Maßstab für Wert und Anerkennung gesetzt wird. Ältere oder länger beschäftigte KollegInnen nehmen oft selbstverständlich eine stärkere Position ein, während jüngere oder neu hinzukommende Teammitglieder sich meistens erst beweisen müssen. Diese Dynamik ist nicht immer bewusst. Sie entsteht aus unserer tief verwurzelten Vorstellung, dass Erfahrung automatisch mehr Gewicht hat als neue Perspektiven. Besonders spürbar wird das bei Auszubildenden. Obwohl sie häufig mit viel Engagement, frischem Wissen in die Einrichtung kommen, werden ihre Kompetenzen und ihre Ideen erstmal etwas runtergeschraubt. Dabei schwächt Adultismus hier nicht nur den Einzelnen, sondern es schwächt das ganze Team. Wir verlieren hier wertvolle Impulse und neues Wissen, das wir an der Tür quasi abgeben und nicht nutzen. So, wir haben also festgestellt, dass Macht im Kollegium nicht nur in den großen Entscheidungen gezeigt wird, sondern in vielen kleinen Momenten. Blicken, Bemerkungen, in der Art, wie Informationen miteinander geteilt werden oder eben auch zurückgehalten werden. Diese Szenen, diese kleinen, sind es, die unser Klima im Team prägen. Und deshalb möchte ich wie immer ein paar Impulse mitgeben, die helfen können, Macht sichtbar zu machen und Beziehungen zu stärken.
Butter bei die Fische.
Und ich weiß, ich wiederhole mich immer wieder mit Verantwortung und Beziehungen. Und ich wiederhole mich jetzt auch nochmal, nämlich mit Sprache. Und zwar der erste Impuls ist simpel, Sprache bewusst einsetzen. Wenn neue KollegInnen nämlich immer wieder hören, das machen wir aber schon immer so, ohne warum, dann ist das viel mehr als eine sachliche Aussage. Es ist auch eine Abwertung, ein Ausgrenzen. Ihr wisst, Sprache kann einladen und ausschließen. Und es macht einen großen Unterschied, wenn ich sage, so haben wir es bisher gemacht, weil das und das. Sag mir mal deine Ideen und wir schauen, wie das zusammenpasst. So können wir den Raum für Beteiligung öffnen, ohne dass einer von uns beiden erstmal etwas aufgeben muss. Wir schmeißen erstmal alle Karten auf den Tisch und gucken, was wir draus machen. Der zweite Impuls ist genauso simpel, und zwar, wenn es Entscheidungen gibt, die getroffen werden, macht sie transparent. Vor allen Dingen, wenn ihr auch in einer Leitungsposition seid. Wenn Aufgaben zugeteilt werden, dann sollte für alle klar sein, nach welchen Kriterien das geschieht. Denn so haben alle eine faire Chance zu verstehen, was sie tun können, um beim nächsten Mal vielleicht in die Auswahl zu kommen. Außerdem nimmt Transparenz einfach immer den Nährboden für Gerüchte und für das Gefühl, übergangen oder nicht ernst genommen zu werden. Deswegen sollte man auch Zugehörigkeit aktiv gestalten. Das bedeutet, neue KollegInnen, QuereinsteigerInnen oder Auszubildende nicht nur eine fachliche Einarbeitung zu bieten, sondern auch eine soziale. Es hilft sehr, wenn sie ausdrücklich immer wieder eingeladen werden, Fragen zu stellen und ihre Ideen ernst genommen werden. Denn so entsteht das Gefühl, ich darf hier sein und ich darf mich einbringen. Es kann auch einfach helfen, wenn eine der erfahrenen KollegInnen als Buddy ihnen zur Seite steht, als Ansprechpartner für all die kleinen Fragen, die im Alltag aufkommen und bei denen man sich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen doof vorkommt, wenn man sie wirklich stellen möchte. Und, was wir nicht vergessen dürfen, die eigene Macht reflektieren. Jeder im Team kann die Stimmung prägen. Das braucht allerdings Bewusstsein. Wer gerade merkt, dass die eigene Haltung andere stark beeinflusst, trägt Verantwortung, nämlich diese Wirkung konstruktiv zu nutzen. Es hilft niemanden, wenn alle durch schlechte Stimmung runtergezogen werden und wenn über Umstände oder andere KollegInnen gelästert wird. Da braucht es einen Gedankenwechsel. Was brauchen wir eigentlich gerade, damit wir uns besser fühlen? Was fehlt uns? Und zum Schluss, Anerkennung sollte sichtbar sein. Abschlüsse, Erfahrungen und Kompetenzen sind sehr vielfältig. Wenn wir nur bestimmte Wege als richtig einordnen, dann geht uns Wissen verloren. Es stärkt das Team, wenn auch QuereinsteigerInnen oder KollegInnen mit anderen beruflichen Hintergründen Anerkennung dafür erfahren. Vielfalt ist keine Schwäche, sondern eine Ressource. Und das sollten wir in Einrichtungen leben. So, ich kann eure Gedanken hören. Alle schön und gut, Sandra. Aber was machen wir, wenn in einem Team genau diese Strukturen schon am Laufen sind und die ausübenden Menschen eben nicht die reflektierten und geheilten Wesen sind? Kündigen, was Neues suchen. Einfach aushalten und ignorieren? Kann man beides machen, kann aber auch aus eigener Biografie sagen, das macht leider nicht immer froh und glücklich. Es bleibt also nicht viel anderes übrig, als Position zu beziehen und ungesunde Machtstrukturen aufzudecken. Routinen, Abwertungen, unausgesprochene Regeln, die sich vielleicht unfair oder willkürlich anfühlen. All das aufzudecken heißt, diese Muster zu benennen. Das kann beginnen, indem ich beobachte, wie Entscheidungen getroffen werden, wer regelmäßig übergangen wird oder wessen Beiträge abgewertet werden. Und ich kann es sichtbar machen, es ansprechen oder nachfragen. Nicht mit einer Anklage oder einem Vorwurf, sondern ähnlich wie einer Beobachtung beschreibend und hinterfragend. Und wenn ich erkenne, dass Macht ungesund wirkt, dann braucht es halt Haltung, Position zu beziehen, nicht mitzumachen, wenn KollegInnen abgewertet werden. Das bedeutet auch in einer Teamsitzung zu sagen, ich finde, die Idee verdient Gehör. Und es heißt auch, als Leitung transparent zu erklären, warum ich gerade eine Entscheidung so treffe, auch wenn die sich vielleicht unfair anfühlt. Heilung geschieht nämlich erst dann, wenn Vertrauen wieder wachsen darf. Das braucht Zeit und es braucht kleine Schritte, Es braucht Räume für ehrliche Rückmeldungen, in denen Kritik nicht bestraft, sondern gehört wird. Es bedeutet, hier Fehler auch einzugestehen und Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn Macht missbraucht oder unbewusst verletzt hat. Und dann gehört es auch dazu, nicht auf dem Scheiterhaufen dafür verbrannt zu werden. Denn wir lernen alle jeden Tag. So entsteht quasi ein Dreischnitt. Sehen, handeln und verbinden. Ungesunde Macht wird sichtbar gemacht, es wird Haltung gezeigt und Beziehung wiederhergestellt. Kommen wir also zum Ende für heute. Auch hier nochmal, Macht als solches ist nicht das Problem. Sie gehört zu jeder Organisation, zu jedem Team und zu jeder Zusammenarbeit. Orientierung und Struktur wird dadurch ermöglicht, genauso wie Entscheidung. Das eigentliche Thema ist der Umgang mit dieser Macht, nämlich das Bewusstsein dafür zu haben, wie sie für und auf andere wirkt. Und dann auch damit die verbundene Verantwortung für das eigene Handeln zu erkennen und anzunehmen. Das Ausüben von Macht kann stärken oder schwächen, kann Vertrauen aufbauen oder zerstören. Es liegt in unserer Hand. Und dazu braucht es im Team jeden. Wenn wir beginnen, genauer hinzuschauen und unser eigenes Wirken zu reflektieren, dann entsteht mehr Gerechtigkeit für ein Miteinander, das auf Augenhöhe bleibt. Vielleicht fällt dir jetzt gerade diese eine Kollegin ein, die dringend mal diese Folge hören sollte, als Einladung zum gemeinsamen Reflektieren oder sich auszutauschen. Dann empfehle mich gerne weiter. Danke fürs Zuhören. Besucht auch gerne meinen Instagram-Kanal antipädagogik.podcast. Hier poste ich immer ein paar Beiträge zu den aktuellen Folgen und bin auch für Nachrichten von euch erreichbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.
Mann.
Free audio post-production by Alphonic.com.